Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Kunzendorf liest den dritten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Im kollektiven Gedächtnis der italienischen Nation ist der Rückzug aus Russland, italienisch Ritirata di Russia, fest eingebrannt. Aber es war nicht Russland, in das die italienische Armee an der Seite der Nazis einmarschierte, es war die Ukraine. Diese Klarstellung ist der Dreh- und Angelpunkt von Kalte Füße. Das Buch trägt die Form eines emotionalen Briefes an den Vater mit dem Ziel, den wahren Kern der Kriegserzählungen freizulegen, mit denen Francesca und ihre Schwestern aufgewachsen sind. Mussolinis Armee kämpfte im Zweiten Weltkrieg an diversen Fronten, aber nur der Partisanenkampf und der Rückzug aus Russland sind in Italien des offiziellen Gedenkens bis heute wert. Der heutige Auszug beginnt mit dem Kapitel Vox Populi.
Irgendein Soldat, ganz gleich woher, von nah oder fern, der vielleicht, ja vielleicht ein paar Informationen hätte. Die sibirischen Frauen folgen der Sonne. So viele Fragen, die ich dir nie gestellt habe, Papa. In dieser neuen Kriegszeit klingen die Fragen von früher überholt, fast abstrakt. Jetzt wüsste ich viel lieber konkrete Dinge von dir, zum Beispiel, wie es sich in einer Diktatur lebte. Wie war es für dich persönlich, die eigene Meinung nicht äußern zu dürfen? Fandest du das normal? Oder nebensächlich? Oder sogar richtig? Oder warst du so daran gewöhnt, dass es dir gar nicht auffiel? Diktatoren haben immer ein entscheidendes Problem. Wenn du deinem Volk den Mund verbietest, weißt du anschließend nicht mehr, was es wirklich denkt. Dabei ist es dringend nötig, das zu wissen, umso mehr, wenn du es in den Krieg schickst. Selbst für einen absolutistischen Herrscher ist es kein leichtes Unterfangen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, sich töten zu lassen und andere brave Menschen zu töten. Die meisten Leute bevorzugen andere Formen des Zeitvertreibs. Es heißt, der ehemalige KGB-Funktionär Wladimir Wladimirowitsch Putin habe schon immer mit großer Aufmerksamkeit die Stimmung im Volk verfolgt, um mögliche Aufstände und Revolten zu vermeiden, erst recht seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Doch vielleicht war er selbst überrascht, als bei der ersten Mobilmachung hunderttausende junge Russen nicht die geringste Lust verspürten, an seiner militärischen Spezialoperation teilzunehmen und das Land verließen. Und auch das würde ich dich gerne fragen, Papa. Ganz ehrlich, was hast du damals gedacht, als sie dich in den Krieg schickten? Ich habe dich immer als ein wenig linkisch und zerstreut kennengelernt. Du hast angezogen, was deiner jeweiligen Frau gefiel, weil es dir selbst egal war. Ich kann mir dich nur schwer mit einer Waffe in der Hand vorstellen. Und schon gar nicht, wie du frohgemut als kühner Eroberer an die Front aufbrichst. Und doch war das faschistische Regime ein luftarmes, abgedichtetes Aquarium, gefüllt mit dem Wasser der hohlen Phrasen. In diesem Wasser bist du geschwommen, selbst wenn dir die Phrasen für den Rest deines Lebens zuwider waren. Auch Mussolini hatte stets großes Interesse an der ungefilterten Stimme des Volkes, erst recht, seitdem er sich im Krieg befand. Nie zuvor hatte er aufmerksamer auf die Geheimberichte seiner Vertrauensleute gehört. Ein Euphemismus für die Spione des Regimes. Hunderte Männer und Frauen, die durch Cafés, Fabriken, Schulen und Eisenbahnabteile streunten, um unauffällig zu erlauschen, was die Menschen wirklich dachten. Und im Sommer 1941, als du in Griechenland warst und ich weiß nicht, was tatest, klangen die Berichte, die ihn erreichten, positiv. So positiv wie seit der imperialen Eroberung Abessiniens nicht mehr und positiver als seit dem Beginn des Zweiten Planetarischen Krieges sowieso. Ein Erfolg in Russland band die Angst vor dem Hunger, das Volk vertraut auf die Reichtümer der Ukraine. Bericht eines Vertrauensmanns aus Viterbo. Immer wieder hört man die Bezeichnung Brotkrieg. Der sagenhafte Rohstoffreichtum des riesigen Landes befeuert die Zustimmung zu einem Krieg gegen Russland. Ein Bericht aus Genua. Es wurde so viel vom ukrainischen Weizen gesprochen und der außergewöhnlichen Fruchtbarkeit des russischen Landstrichs, dass nun auch der letzte Tagelöhner und der dümmste Eselstreiber hoffen, das kommende Jahr werde ihnen Brot im Überfluss bescheren. Ein Bericht aus Florenz. Nach 1,5 Jahren Unzufriedenheit aufgrund der Kriegsentbehrungen und der Gefallenen in der eigenen Familie war die Laune der Bevölkerung endlich umgeschlagen. Und die erfreuliche Aussicht, die diesen Wandel eingeleitet hatte, hieß Brotkrieg. Brot, das höchste Gut gegen den Hunger. Brot, das Leben bedeutet. Es konnte keinen schöneren Namen geben für einen Krieg. Als Mussolini im Juni 1941 der UdSSR den Krieg erklärte, riefen das italienische Bürgertum und die Faschisten zum heiligen Kampf gegen den verhassten Kommunismus auf. Wir werden der bolschewistischen Hydra die Köpfe abschlagen, verkündeten sie. Naja, gut. Doch dem Volk war ein siebenköpfiges Ungeheuer aus der griechischen Mythologie herzlich egal. Dennoch fand der gerechte Krieg gegen ein Volk von Sklaven, das in Schmutz und ohne Freiheit lebt, wie ein anderer Vertrauensmann schrieb, und dem man Recht und Ordnung und das Christentum bringen müsse, deutlich mehr Zustimmung als der Krieg gegen Frankreich oder England. Und es gab Pfarrer, die der Mobilmachung nicht gerade schadeten, indem sie in der Sonntagspredigt verkündeten, der Russlandfeldzug sei ein missionarischer Akt, um die armen und gottverlassenen sowjetischen Seelen zu retten. Doch damit ein Volk singend in den Krieg zieht, musst du ihm noch andere Beweggründe geben. Du musst ihm dieselbe koloniale Euphorie bieten, mit der es nach Abessinien marschiert ist. Dieselbe vielversprechende Aussicht auf gut bestellte Felder und Reichtümer, die man nach Hause tragen wird. Öl aus Baku, Weizen aus der Ukraine. Zumindest dieses eine Mal stimmten die Versprechungen, mit der man das Volk an die neue Front im Osten lockte, mit den wahren Zielen des Regimes überein. Eine glückliche Gemengelage. Schon als Odessa fiel, machte sich Enttäuschung breit, weil diese schöne Stadt am Meer, einst von italienischen Architekten geplant, deshalb war sie ja so schön, von den Rumänen und nicht von den Italienern eingenommen worden war. Die Schlacht um Odessa hat die Tränen und die Proteste gegen die Rationierung beendet, schrieb ein Vertrauensmann aus Bozen. Doch langsam fragt sich die Bevölkerung, wann kommt das Brot? Die ersten italienischen Soldaten erreichten die Ukraine ein Jahr vor dir, im Sommer 1941. In ihren Briefen nach Hause beschrieben sie sogleich die unerhörte Fruchtbarkeit der schwarzen Erde. Friedlich grasendes Vieh auf endlosen Weiden, die ansteckende Fröhlichkeit der Sonnenblumenfelder. In ihren Worten klang der Krieg wie ein Urlaub im Schlaraffenland. Ich mache eine Mastkur, schrieben sie. Die stärksten Gefühle aber lösten die goldgelben Kornfelder aus, die sich bis zum Horizont erstreckten. Kein Italiener würde je wieder Hunger leiden. Das Volk, so schrieb ein anderer Vertrauensmann, war der sicheren Überzeugung, die Reichtümer der Ukraine werden an die Achsenmächte gehen im Namen der Gerechtigkeit, für die sie kämpfen. Währenddessen kämpften die Achsenmächte in Kamjanez-Podilski und Babinjar allerdings für ihre ganz eigene Vorstellung von Gerechtigkeit, indem sie Zehntausende Juden in Erdgruben warfen und erschossen. Doch Mussolini hatte den Italienern ein Versprechen gegeben und damit auch deiner Mutter Bianca. Im Frühjahr 1942 würden die ersten Waggons mit ukrainischem Weizen eintreffen. Die Monate vergingen. Der Winter verging, der Frühling verging, der Weizen kam nicht. Denn damals galt dasselbe wie heute. Entweder du fährst mit Traktoren auf die Felder oder mit Panzern. Beides zugleich geht nicht. Die schwarze Erde war zur blutigen Erde geworden. Und Blut war noch nie ein guter Nährboden für den Überfluss, nur für den Hunger. Freund Hitler hatte sich an der Ostfront festgefahren. Also sandte Mussolini ihm dich und deine Alpini zur Unterstützung. Und ich schätze, dass es von diesem Zeitpunkt an für Bianca keine Rolle mehr spielte, ob sie jemals für oder gegen den Brotkrieg gewesen war. Der Wichtigtuer mit dem Ruch eines Dummkopfs hatte ihren jüngsten Sohn in den Osten geschickt. Spiegel. Diese Befehle, sagte Marco, sind nicht richtig. Rückkehr mit dem Verrückten. 23. Februar 2023. Ein Moderator des russischen Staatsfernsehens ist mit den Städten Wolgograd und St. Petersburg verbunden, in denen mit prächtigem Feuerwerk der Tag des Verteidigers des Vaterlandes gefeiert wird. Nur, dass er nicht Wolgograd und St. Petersburg sagt, sondern Stalingrad und Leningrad. Die Vorgänge in der Ukraine seien die Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges, mit dem der Nationalsozialismus besiegt worden sei, sagt er. Doch die Propaganda von Diktatoren unterliegt nicht unbedingt der Logik. Deshalb ist die Spezialnaya Vojennaya Operatsiya auch kein Krieg, sondern eben nur eine militärische Spezialoperation. Und wer das verbotene Wort Weina ausspricht, Krieg, vielleicht sogar kombiniert mit einem Njet, landet im Gefängnis. Gleichzeitig wird Putin nicht müde zu behaupten, dass zu Ruski Mir, der imperialen Idee einer russischen Welt, nicht nur das Russland Moskaus zählt, sondern auch Kleinrussland, also die Gebiete um Kiew im Süden der Ukraine, die Katharina die Große Neurussland nannte, sowie Belarus, wo Putins treuer Bluthund Lukaschenko für ihn Wache hält. Und dank des zynischen lexikalischen Zufalls, dass Mir nicht nur Welt, sondern ebenso Frieden bedeutet, ist die Ruski Mir auch der russische Frieden, den Putin mit Raketen und Panzern in die Ukraine bringen will. So wie er ihn bereits seit Jahren mit seinen Folterkammern nach Belarus bringt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Todbringendste im ganzen Land? Mir wird ganz schwindelig, Papa, angesichts dieses verworrenen Gebildes aus Geschichte und Gegenwart. Unser Mississippi muss die Wolga sein und nicht der Niger, sagte Hitler. Ihm zufolge waren die Ukrainer, hochrangige Nazis bezeichneten sie gar mit dem N-Wort, angesichts des gerechten Vormarschs der arischen Völker ebenso dem Untergang geweiht wie die indigene Bevölkerung Amerikas. Sie taugten ohnehin nur als Sklaven, genau wie die Afrikaner. Es sollte eine Kleinigkeit sein, diese minderwertigen Menschen zu besiegen. Moskau würde in wenigen Wochen fallen. Und so schickte Hitler seine Wehrmacht zur Eroberung der Kornspeicher gen Osten, ohne sie auch nur mit Winteruniformen auszustatten. Putin war im Februar 2022 sogar noch optimistischer. Kiew würde innerhalb von 3 Tagen fallen, muss er gedacht haben. Gegen den unaufhaltsamen Vormarsch der russischen Armee könnten die Ukrainer nichts ausrichten, die er mit Verachtung Nazisti nennt. Zugleich schien er der Überzeugung zu sein, dass diese minderwertigen Wesen, die in den Kanälen des russischen Staatsfernsehens seit über 10 Jahren als Schweine verunglimpft werden, die russischen Truppen mit offenen Armen empfangen würden, um sich in den Schoß von Mutter Russland führen zu lassen und die absurde Idee aufzugeben, als eigenständiges Volk und Nation zu existieren. Wie wir wissen, liefen weder für Adolf noch für Wladimir Wladimirowitsch die Dinge wie geplant. Und so kommt es, Papa, dass sich das Phantasma deines Krieges von damals mit den Live-Bildern des Krieges von heute in den sozialen Medien überlagert. Erneut hat der Krieg die Länder der schwarzen Erde heimgesucht und produziert Leid im großen Stil. Folgende Worte, die sich ein Oberst der Division Sforzeska im Sommer 1942 notierte, nachdem die Truppen der Amir, also wir Italiener, ein Dorf besetzt hatten: Die Bevölkerung hat bei ihrer überstürzten Flucht nur wenig Besitz mitgenommen und den Rest in der Hoffnung vergraben, eines Tages zurückzukehren, könnten auch der Kommentar zu einem YouTube-Video aus Bachmut im Winter 2023 sein. Ein ukrainischer Freiwilliger fährt durch die kaputten Straßen, nachdem die Russen die Stadt in ein gestaltloses, schwarzes Trümmerfeld verwandelt haben und schreit »Evakuatsia, Evakuatsia«, um die verbliebene Bevölkerung, hauptsächlich Alte, Arme und Kranke, aber auch Kinder sind darunter, aufzufordern, sich in Sicherheit bringen zu lassen. Manche von ihnen springen tatsächlich auf den Pickup auf, unter Tränen, weil sie nicht mehr daran geglaubt haben, lebend herauszukommen, während andere Nein schreien. Sie werden ihre Keller nicht verlassen, wo sie seit Monaten ausharren, ohne Wasser, ohne Licht, ohne Medikamente, ohne Essen, ohne Heizung und unter dem unablässigen Donnern der Geschütze. Denn was geschieht mit ihrem Hab und Gut, wenn sie den Besatzern überlassen? Oder nimm Avdiivka. Noch so ein Ortsname, den wir in den letzten Monaten anhand des Kriegsverlaufs gelernt haben, in dem die Schützengräben offenbar dieselben sind wie die im letzten Jahrhundert. Damals war hier neben verschiedenen anderen italienischen Einheiten das Kavallerieregiment Savoia stationiert. Dann gibt es noch die Stadt Donetsk, die heute das Zentrum der russischen Besatzung bildet und damals, 1941, noch unter dem Namen Stalino von Deutschen und Italienern gemeinsam besetzt war. Zur Feier der mit dem Stahlpakt besiegelten Freundschaft hatten sie die Hauptstraße der Stadt in vorbildlicher, gleichberechtigter Zweisprachigkeit Achsenstraße Via dell'Asse getauft. Und da ist Charkiw, das du Charkowo nanntest, über das die Russen seit fast 3 Jahren ihre Raketen regnen lassen. Du beschreibst Charkiw als einen vom Krieg zermalmten Ort. Hier stirbt das Kind, das deinen Unteroffizier Kjarin den Verstand verlieren lässt. Kinder befanden sich auch in einem 170 Quadratmeter kleinen Keller in dem Dorf Jahidne, unweit der belarussischen Grenze. 70 Kinder und mehr als 297 Erwachsene, darunter viele Alte und Kranke. Einen Monat lang pferchten die Russen sie dort ohne Wasser, Essen und medizinische Versorgung ein. Es gab keine Toilette, keine Frischluft, ja nicht einmal genug Platz, um sich hinzulegen und in die Bewusstlosigkeit des Schlafes abzutauchen. Nur ab und zu reichten sie etwas schimmeliges Brot oder Nudeln hinein, die zuvor in Dieseltanks gelagert waren. Dann filmten sie mit ihren Mobiltelefonen die Frauen, die sich auf das lang ersehnte Essen stürzten, und veröffentlichten die Clips in russischen Social-Media-Kanälen als Beleg für die bestialische Natur der Ukraine. Wenn ich daran denke, Papa, an welche Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts mich diese Szenen aus Jahidne erinnern, und die aus vielen anderen Orten der besetzten Ukraine, dann ist das zu schrecklich, um es auszusprechen. Ja, es gibt tausende beängstigende Ähnlichkeiten zwischen deinem Krieg und dem Krieg in der Ukraine. Jeden Tag. Es sind fast zu viele unwahrscheinliche Koinzidenzen und Parallelen. Einem Romanschriftsteller würde man vorwerfen, so viele Analogien seien unglaubwürdig. Von wegen. Die Geschichte scheint sich in ein ominöses Spiegelkabinett verwandelt zu haben. Mit dem einzigen Unterschied, dass es keine Bilder zurückwirft, sondern menschliche Körper. Und das ist ganz wörtlich gemeint. Ein Video zeigt zwei ukrainische Soldaten, die einen Schützengraben um Bachmut ausheben und dabei mit dem Spaten auf Skelettteile stoßen. Es hätte dein Skelett sein können, deine großen Oberschenkelknochen. Deinen langen Schädel, wie man sagte, als du jung warst, irgendwo verscharrt in einem ehemaligen Schützengraben. Jetzt kommen sie wieder zum Vorschein, weil die beiden jungen Ukrainer, anstatt auf dem Feld zu arbeiten oder Algorithmen zu programmieren, statt ins Kino zu gehen oder sich mit der Freundin zu streiten, neue Schützengräben ausheben müssen, um sich gegen die neuerliche Invasion zu verteidigen. Und dies an genau derselben Stelle wie vor 80 Jahren. Es wäre durchaus möglich gewesen, ja sogar beinahe wahrscheinlicher als dein Überleben, dass die Spaten dieser zwei jungen Männer auf deine sterblichen Überreste gestoßen wären. Dann würde ich nicht existieren. Meine Schwester nicht und meine Kinder auch nicht. Und niemand wüsste, dass wir nicht existieren. Und mittendrin Wladimir Wladimirowitsch Putin, der behauptet, es handle sich um ein neues Kapitel des großen vaterländischen Krieges, in dem Russland die Nazi-Besatzer zurückschlug. Und der dafür selbst in die Ukraine einfällt, genau wie Hitler, lediglich aus der anderen Richtung kommend. Und der es nicht nur wohlweislich vermeidet, die Millionen ukrainischen Rotarmisten zu erwähnen, die in jenem glorreichen Kampf starben, weil er nun mal in ihrem Land ausgetragen wurde, nein, der die Ukrainer auch noch als Kollaborateure, Stepan Bandera-Anhänger und Nazis beschimpft und der die Bombardements, Folterungen und Massengräber seines Angriffskrieges Entnazifizierung nennt und der es zulässt, dass über die Ukrainer im Staatsfernsehen auf eine höhnische und verächtliche Weise geredet wird, zum Beispiel durch das stereotypisierende Chachol, wie auch die Nationalsozialisten es in ihrem Vokabular für die von ihnen als minderwertig betrachteten Völker taten. Und der in dem Moment, in dem Deutschland den ukrainischen Streitkräften Panzer zur Verfügung stellt, verkünden lässt: Seht ihr das? Jetzt zeigen die Deutschen ihr wahres Gesicht. Sie sind immer noch die alten Nazis und sie verdienen es, dass Berlin dem Erdboden gleichgemacht wird. Aber diesmal von einer hübschen Atombombe. Und all das passiert, weil in den letzten Jahrzehnten kein Oberhaupt der ehemals mit Stalin verbündeten Staaten es je unternommen hätte, Putin Folgendes zu sagen. Lieber Wladimir Wladimirowitsch, erlauben Sie mir, Sie zu korrigieren, weil es nicht der Wahrheit entspricht, dass Russland den Nationalsozialismus allein besiegt hat. Dies ist eine Lüge, die schon Stalin 1945 aufgebracht hat, als er beim Tschin-Tschin folgenden Toast sprach. Auf das russische Volk, das den Invasor besiegt hat. Nein, das war die Rote Armee. Und in der Roten Armee kämpften Kirgisen, Kasachen, Tscherkessen, Tataren, Bojaten und Soldaten vieler anderer sibirischer und kaukasischer Ethnien. Und in den Ländern der Schwarzen Erde, die später zur blutigen Erde wurde, wo mehr Menschen umkamen als irgendwo sonst, kämpften vor allem Belarussen und Ukrainer. Mehr als aus allen anderen Sowjetrepubliken, gemessen an ihrer Bevölkerung. Was nicht weiter verwundert, waren es doch auch Belarussen und vor allem Ukrainer, die den Krieg vor der eigenen Haustür hatten. Doch leider hat niemand von uns Europäern des Westens und generell niemand aus dem Westen Wladimir Wladimirowitsch je an all das erinnert. Und so wurde der Ukraine der Ruhm, das historische Gedächtnis und vor allem die leidvolle Ehre genommen, die jedem zusteht, der einen solch hohen Blutzoll bezahlt hat. All das ging allein an Russland, wo man nun behaupten kann, alle Ukrainer seien Nazis und Kollaborateure gewesen und nur die Russen Helden. Und deshalb wiederholen die ach so nachdenklichen Meinungsmacher von heute Putins Version einfach. Ganz unschuldig seien die Ukrainer ja nicht, denn im Zweiten Weltkrieg seien sie bekanntlich alle Kollaborateure gewesen und heute eben alle Nazis. Und außerdem Bandera, Bandera, Bandera. Keiner von ihnen scheint sich daran zu erinnern, was wir Italiener im gleichen Weltkrieg in der Ukraine getan haben. Wir tauften Verkehrswege in Achsenstraße um. Kein Italiener, der den Ukrainern heute Kollaborationismus vorwirft, scheint sich daran zu erinnern, was wir vor 80 Jahren in deinem Krieg waren. Nämlich weder Kollaborateure noch Feinde der Nazis. Nein, wir waren ihre Verbündeten. Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob meine Landsleute nicht vielleicht genau deshalb so zahlreich Putins Lüge weiterverbreiten, dass der Ruhm des großen Vaterländischen Krieges allein den Russen gebühre und dass die Kollaborateure allein die Ukrainer gewesen seien. Sie zeigen mit den Fingern auf jene, die mit uns kollaboriert haben. Und dabei müssten wir Italiener auf die Knie sinken und das ukrainische Volk um Vergebung bitten, weil wir in ihr Land einmarschiert sind. Was für ein Durcheinander, Papa. Wenn du noch am Leben wärst, wüsste ich vermutlich, mit welcher Miene du die Nachrichten verfolgen würdest, wenn die Bilder der zerbombten ukrainischen Wohnhäuser über den Bildschirm flackern, wie in Dnipro, das damals Dnipropetrovsk hieß. Da sieht man eine gelb angestrichene Küche, die Wand aufgeschnitten wie ein hart gekochtes Ei. War es eine Kalibre? Oder eine Kinschal? Oder eine S-300? Und man denkt besser nicht weiter darüber nach, was aus den Menschen geworden ist, die in dieser Küche gerade beim Frühstück saßen. Es gibt andere Bilder aus diesem zweiten Krieg in der Ukraine, bei denen ich keinerlei Vorstellung habe, was du von ihnen halten würdest. Das berühmte YouTube-Video zum Beispiel, in dem die Frau aus Henichesk in der Oblast Cherson wenige Tage nach Beginn der Invasion auf einen schwer bewaffneten russischen Soldaten zugeht und ihm eine Handvoll Sonnenblumenkerne gibt. »Du bist in mein Land einmarschiert«, sagt sie. »Du bist ein Besatzer. Du bist ein Feind. Steck die Samen in deine Hosentasche. Wenn du verreckst, wachsen an der Stelle Sonnenblumen.« Und weißt du, warum ich mir nicht vorstellen kann, was du bei diesem Video gedacht hättest? Weil du auf dem einzigen Foto, das ich von dir aus der Ukraine habe, ausgerechnet in einem Sonnenblumenfeld stehst. Sommer 1942 hast du mit deiner spitzen Handschrift auf der Rückseite notiert. Aufgrund der Heeresbewegungen der Division Julia weiß ich, dass es die Sonnenblumen von Isjum waren, wo du nach zweiwöchigem Truppentransport ankamst. Es muss der 28. oder 29. August 1942 gewesen sein. Kurz darauf solltest du wieder aufbrechen, diesmal zu Fuß bis zum großen Bogen des Don. Selbst auf dem Schwarz-Weiß-Bild erahnt man das prächtige Gelb der Blüten, die dir bis zu den Schultern reichen, und das strahlende Blau des Himmels. Es sieht aus, als würdest du vor einer ukrainischen Flagge posieren. In diesem Moment warst du der Besatzer. Auch du bist in das Land der Frau einmarschiert, genau wie der russische Soldat. Und wenn sie dir vor 80 Jahren begegnet wäre, hätte sie vielleicht dich aufgefordert, die Samen einzustecken. Denn vor 80 Jahren warst du der Feind. Ja, du. Wie du da auf dem Foto im Sonnenblumenfeld von Isjum stehst, jung und gut aussehend, die Sonne im Gesicht und lächelst. Die Gräueltaten der Besatzer graben sich tief ins Gedächtnis der Bewohner des besetzten Landes ein. Sie in Erinnerung zu behalten, ist in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine die bewusste und freiwillige Entscheidung sowohl einzelner ukrainischer Bürger als auch ihrer Institutionen, wie vielleicht in keinem anderen Krieg zuvor. Seit die Leichen in den Straßen von Bucha gefunden wurden, dokumentieren die Ukrainer akribisch jedes einzelne von Russen begangene Verbrechen. Verzeichnen sie jeden Folterkeller mit blutverschmierten Wänden, jede Rakete, die absichtlich auf Passanten abgefeuert wurde, die gerade einkaufen oder mit dem Hund spazieren ging. Jedes Massengrab, jede Misshandlung eines in Gefangenschaft geratenen Soldaten, der nach einem Austausch nach Hause kommt, wie auch seines Kameraden, der niemals zurückkehrt. Das tun sie natürlich in Vorbereitung auf den Tag, an dem die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Doch insbesondere, um die Menschen nicht zu vergessen. Deshalb muss ich dir von Viktoria Amelina erzählen, Papa. Ich kannte Viktoria nicht persönlich, doch wir hatten denselben Beruf und gemeinsame Freunde. Viktoria hatte sich seit der Besatzung mit ganzer Kraft der schmerzlichen Aufgabe gewidmet, die russischen Kriegsverbrechen an ihrem Volk zu dokumentieren. Für eine solche Arbeit braucht man viel Vertrauen. Man muss sich immer wieder aufs Neue davon überzeugen, dass eine zukünftige Zeit des Friedens auch eine Zeit der Gerechtigkeit sein wird. Als Isjum von der monatelangen russischen Besatzung befreit wurde, fand Viktoria das Tagebuch des Schriftstellers Wolodymyr Vakulenko. Er hatte es, bevor er zu Tode gequält und in eine Grube geworfen wurde, in eine Plastiktüte gewickelt im Garten seines Vaters vergraben. Auch dies ein Zeichen für den Glauben an eine Zukunft. So wie viele Menschen in den russisch besetzten Gebieten die ukrainische Flagge in Einmachgläsern in ihren Gärten vergraben haben, während sie auf die Befreiung warten. Und Vakulenko hat recht behalten. Isjum wurde befreit, Viktoria fand das Tagebuch und veröffentlichte es. Es war gerade erschienen, als Viktoria Amelina starb, weil sie eine Pizza essen gegangen war. Mit ihr starben ein Dutzend weiterer Menschen, darunter ein 15-jähriges Zwillingspärchen. Alle saßen in dem Restaurant Pizzeria in Kramatorsk. Die einschlagende russische Rakete war eine ferngesteuerte Präzisionswaffe. Die Russen wollten genau diese Pizzeria voller Zivilisten treffen. Es war kein Versehen. Ein Jahr zuvor, im Juni 2022, als der Krieg etwa 6 Monate im Gange war, hatte Viktoria auf Twitter ein Foto von sich gepostet. Sie war darauf von hinten zu sehen, die langen blonden Haare mit einem dünnen Band hochgebunden, in einem schwarzen Mantel und mit einer Umhängetasche, auf der die stilisierten Gesichter von Lesya Ukrainka, Ivan Franko, Taras Schewtschenko und anderen ukrainischen Schriftstellern gedruckt waren. Sie fotografierte die stehengebliebenen Betonpfeiler und verkohlten Mauerreste eines von einer Rakete getroffenen Wohnhauses. Die Bildunterschrift lautete: Das auf dem Foto bin ich. Ich bin eine ukrainische Schriftstellerin. Auf meiner Tasche befinden sich die Porträts großer ukrainischer Schriftsteller. Ich sehe aus wie eine Frau, die Fotos von Büchern, Kunstwerken oder ihrem Kind machen sollte. Doch ich dokumentiere russische Kriegsverbrechen und höre den Klang von Geschützen statt den von Gedichten. Warum? Hashtag Stop Russia Now.
Nina Kunzendorf mit dem 3. Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag. Eine Koproduktion von NDR Kultur und Bayern 2 2024. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. In der ARD Audiothek hören Sie das ungekürzte Buch in 18 Folgen. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten. Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Im Nahostkonflikt erhöht die US-Regierung den Druck auf Israel. Hintergrund ist die katastrophale Lage für die Menschen im Gazastreifen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Caroline Wöhlert.
Die US-Regierung hat Israel in einem Brief aufgefordert, die humanitäre Lage im Gazastreifen innerhalb von 30 Tagen deutlich zu verbessern. Demnach sollten pro Tag mindestens 350 Lastwagen mit Hilfslieferungen den abgesperrten Küstenstreifen erreichen. Sollte sich die Situation nicht ändern, könne es sein, dass US-Militärhilfen für Israel wegfielen, hieß es weiter. Nach palästinensischen Angaben kamen seit Beginn des Gazakriegs vor etwa einem Jahr mehr als 42.000 Menschen ums Leben. Die Infrastruktur ist zerstört, es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten.
Die Vereinten Nationen fordern Regierungen auf, mehr gegen Hunger und Mangelernährung zu unternehmen. Anlass ist der heutige Welternährungstag. UN-Generalsekretär Guterres erklärte 733